Liebe Geschwister, die Geschichte von Zachäus begleitet mich seit vielen Jahren. Und zwar vor allem deshalb, weil sie im Rallye-Lehrplan für die zweite Klasse vorgesehen ist. Und in dieser Jahrgangsstufe bin ich ja seit 20 Jahren unterwegs. Die Laura, die hier sitzt, hat mich auch zu ihrer Zeit erlebt als Rallye-Lehrer, auch mit der Zachäus-Geschichte, kann gar nicht anders gewesen sein. Ja, diese Geschichte, wir haben sie gerade gehört, ist wunderschön. Sie ist obendrein lehrreich, sie ist klar, sie ist kompakt und sie ist Evangelium in Reinkultur. Und sie ist tatsächlich etwas für Kinder, aber eben nicht nur für Kinder, sondern auch für ältere Semester wie wir hier. Zachäus, was erfahren wir über diesen Mann? Erstens, er ist Jude und sein Name wohl die griechische Form des hebräischen Sacharja. Haben wir schon mal gehört, Prophet im Alten Testament. Er wohnt in Jericho, gilt ja bei manchen als die älteste Stadt der Welt, Klammer zu, und er ist dort Zolleinnehmer, sogar ein Oberer der Zöllner, quasi Beamter im gehobenen Dienst. Klingt erstmal gut, ist in Wirklichkeit aber ziemlich übel, denn besagte Zöllner waren ja keine harmlosen bayerischen Grenzbeamte, sondern brutale Steuereinnehmer der römischen Besatzungsmacht. Sie waren Kollaborateure, sie waren Verräter, die im ganzen jüdischen Volk verachtet, gehasst und gemieden wurden. Die uns allen hoffentlich vertraute neutestamentliche Formulierung Zöllner und Sünder kommt öfters vor. Diese Formulierung Zöllner und Sünder findet sich auch in außerbiblischen Texten aus dieser Zeit. Warum? Weil der Zöllner für das Volk der Sünder schlechthin war. Der Prototyp des schlechten Menschen, der Inbegriff des geldgierigen, gottlosen Menschen. Ist ja auch klar, denn wenn ein Jude sich schon hergab, diesen schmutzigen Job für die Römer zu übernehmen, dann hatte dies nur einen Grund: Geldgeilheit. Wobei das Geld, die Kohle für die Zöllner immer aus zwei Quellen kam. Zum einen als reguläre Entlohnung, der Kaiser in Rom bezahlt. Zum anderen dadurch, dass man seinen lieben Landsleuten, die sich ja eh nicht auskannten mit dem römischen Recht, dass man seinen lieben Landsleuten zusätzliche Gebühren abknöpfte. Und auch Zachäus hat genau das getan. Und das Ganze wirklich mit Erfolg, mit einem großen finanziellen Gewinn, wie wir ja in der Geschichte nachlesen können. Und noch etwas erfahren wir über ihn. Er war nicht besonders groß. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, aber die Bibel ist ja äußerst zurückhaltend mit Aussagen über das Aussehen eines Menschen. Nur ganz, ganz selten liefert sie uns ein Adjektiv, um eine Person näher zu beschreiben. Also sie ist da extrem sparsam. So wissen wir zum Beispiel auch nicht, wie Jesus aussah oder Paulus. Wir erfahren es nicht. Den biblischen Autoren ist sowas nicht wichtig. Aber in seltenen Fällen tun sie es doch, so wie hier bei Zachäus. Natürlich ist da dieses nette Detail mit dem Maulbeerfeigenbaum, auf den Zachäus steigt, um Jesus erspähen zu können. Nettes Detail, ja. Aber es geht hier um mehr. Denn durch dieses Detail liefert uns Lukas, der Evangelist, eine höchst wichtige Information über die Befindlichkeit, über den Charakter dieses Mannes. Denn Zachäus war wohl nicht einfach nur unter 1,70, also im Rahmen des Normalen, sondern er war wohl auffallend klein, vielleicht sogar kleinwüchsig. So. Und natürlich hat Zachäus darunter gelitten. Und natürlich hatte er das Bedürfnis, dieses sein Manko irgendwie zu kompensieren. Ja, und er tat das auch. Und zwar durch das Geld, das er als korrupter Zöllner nach und nach anhäufte. Nichts Neues unter der Sonne. Auch heute noch oder heute wird kleinen Männern nachgesagt, sie würden die größten Limousinen fahren. Genau das Gleiche. Kompensation. Von Zachäus heißt es nun, dass er begehrte, Jesus zu sehen. Ja, warum eigentlich? Warum eigentlich? Was konnte ihm so ein armer, dahergelaufener Wanderprediger schon bieten, schon bedeuten? Zachäus war weder arm noch bedürftig, er war weder krank noch besessen. Und sagen wir doch einmal ehrlich, an geistlich-theologischen Fragen war er auch nicht interessiert. Denn wenn er ein frommer Jude und Gottsucher gewesen wäre, dann hätte er seinen Zöllnerjob doch schon längst an den Nagel gehängt und sich den Pharisäern angeschlossen. Warum begehrt er, Jesus zu sehen? War es also ganz einfach menschliche Neugier, Neugier auf einen Promi, auf einen Influencer? Aber dazu passt doch nicht wirklich das Verb begehren. Also ich denke, dass Zachäus in Jesus jemanden sah, der so ganz anders war als er selbst und der so ganz anders lebte als er selbst. Ein Mensch innerlich frei, seinen Landsleuten und letztlich allen Menschen zugewandt, ganz ohne Geld und Besitz und gleichzeitig unendlich reich an Weisheit, Gnade und Liebe. Ein Gegenmodell. Und diesen so ganz anderen, den wollte Zachäus unbedingt sehen. Gucken kostet nichts, nur sehen. Auch nur von Ferne, reicht schon. Von Ferne und versteckt im grünen, dichten Grün des Feigenbaumes. Doch es kommt anders als geplant. Der vorbei wandernde Jesus bleibt nämlich plötzlich unter diesem Baum stehen, schaut hinauf und ruft: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Schon als Kind habe ich mich darüber gewundert, dass Jesus sich quasi selbst einlädt. Sowas tut man doch nicht. Schlechte Erziehung. Doch wenn es darauf ankam, hat sich Jesus immer über solche Konventionen, solche bürgerlichen Regeln hinweggesetzt, souverän hinweggesetzt. Und jetzt bei Zachäus kam es ja drauf an. Ich muss in deinem Hause einkehren. Alternativlos. Ich muss. Ja, und auch, dass sich die Frommen mal wieder den Mund zerrissen haben über sein Verhalten, das lässt Jesus kalt. Er geht seinen Weg unbeirrt. Denn er ist ja schließlich gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Auch den armen, reichen Zachäus, auch er ein Sohn Abrahams, obwohl Zachäus ja dessen Kinder, seine Geschwister, verraten hat durch seine Kungelei mit den verhassten Römern. Trotzdem ein Sohn Abrahams. Liebe Geschwister, was dann in der Villa des Zachäus geschehen ist, was Jesus und Zachäus miteinander besprochen haben, das verrät uns der Evangelist leider nicht. Warum nicht? Fällt unter das Beichtgeheimnis. Ich stelle mir immer vor, dass damals nicht nur Jesus und seine Jünger eingeladen waren, sondern auch viele Freunde von Zachäus, natürlich samt und sonders Arbeitskollegen, Zöllner, korrupt wie er. Klar, ein anständiger Jude hätte ja im Traum nicht daran gedacht, in dieses Sündenbabel zu gehen. Und ich stelle mir vor, wie all diese Leute beieinander saßen, beziehungsweise lagen bei Speis und Trank. Und irgendwann verlassen Jesus und Zachäus den Festsaal und flanieren miteinander draußen im Garten, in ein lebhaftes Gespräch vertieft. Und schließlich redet nur noch der Herr, und Zachäus neben ihm schweigt und nickt mit dem Kopf immer öfter. Und dann kehren sie irgendwann zurück in den Saal, und der Hausherr bittet alle Anwesenden um Ruhe. Bitte Ruhe. Und dann schaut er auf Jesus und auf all die anderen, die da sitzen, und er verkündet mit fester Stimme, vielleicht auch unter Tränen: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, Klammer auf, es sind ja so viele, Klammer zu, so gebe ich es vierfach zurück. Erstaunte, irritierte Gesichter, ein Raunen geht durch den Saal. Ja, was ist jetzt das? Und dann quasi das letzte Wort, das Schlusswort aus dem Munde Jesu: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Und damit ist alles gesagt. Liebe Geschwister, die Begegnung mit Jesus verändert Menschen. Damals wie heute. Und das ist mir ganz wichtig, das Ganze nicht etwa unter Druck oder Zwang, sondern freiwillig. Freiwillig und mit Freuden. Jesus will unsere Herzen erreichen. Und ja, auch unsere Geldbeutel, unsere Konten, ja. Jetzt muss ich noch was erzählen. In Brasilien, in der Gemeinde, die mich ja damals bezahlt hat, wie in der Freikirche, gab es einen Kirchenvorsteher, einen Presbyter, der sagte: Pastor, einmal im Monat solltest du über Geld predigen. Einmal im Monat. Dann habe ich gesagt: Nee, das werde ich nicht tun, weil so wichtig ist das Thema auch wieder nicht. Ja, in der Bibel kommt auch nicht in jedem vierten Kapitel das Thema Geld vor. Nein, unangemessen. Aber manchmal muss es auch sein, da hatte der Mann vollkommen recht. Ja, wir können da nicht so verklemmt sagen, über Geld redet man nicht, Geld hat man. Nein, haben ja auch nicht alle. Sondern Geld ist auch ein Thema in der christlichen Gemeinde. Noch einmal, Jesus möchte unsere Herzen erreichen, aber auch unser Bankkonto. Ich bin nicht dafür, dass man den Leuten sagt, ihr müsst den Zehnten geben. Gebe ich auch nicht. Ich möchte das nicht, dass es auf diesem Gebiet Zwang gibt. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ganz wichtig. Aber wenn du noch nie Gottes Stimme gehört hast in Bezug auf deine Finanzen, dann solltest du zum Ohrenarzt gehen. Denn das Geld gehört dazu. Das eine ist vom anderen nicht zu trennen. Ich möchte diese Predigt schließen, einfach mit einer Seligpreisung. Wohl dem, der nach Jesus Ausschau hält. Wohl dem, der ihn in sein Lebenshaus aufnimmt. Wohl dem, der auf ihn hört. Wohl dem, der ihm gehorcht. Der Herr segne dieses sein Wort an uns allen. Amen.